Wir werden nachher das Abendmahl miteinander feiern und die Predigt ist heute eigentlich nichts anderes als eine Einleitung in das Abendmahl. In einem Traum erhielten sie daraufhin die Weisung, nicht zu Herodes zurückzukehren. Deshalb reisten sie auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Träume spielen eine Rolle in der Weihnachtsgeschichte. Gott navigiert Josef zweimal mit einem Traum. Er hilft ihm bei Entscheidungen, die er alleine falsch getroffen hätte. Und er navigiert, das ist dieser Vers hier, die Sterndeuter, die zur Anbetung nach Bethlehem gekommen waren. Er navigiert sie auf einer anderen Route als geplant zurück in ihr Land. Träume spielen eine Rolle. Gott spricht durch Träume. Und ich erzähle euch von einem Traum, den ich am 8. Oktober hatte in den Morgenstunden. Ja, ich habe das so eine Weile im Herzen mit mir rumgeschleppt. Ich hatte das Empfinden, dass Gott zunächst einmal zu mir ganz persönlich gesprochen hat in diesem Traum. Und ihr könnt heute überlegen, ob Gott euch auch dadurch etwas zu sagen hat. In diesem Traum war Gemeindeforum, also das ist so ein Treffen, das wir meistens mittwochs abends haben und wo wir als Gemeindeleitung unsere Mitglieder und Freunde informieren und wo Fragen gestellt werden können, Anliegen vorgebracht werden können. Und in diesem Gemeindeforum, in meinem Traum, ging es um Veränderungen in den Lobpreisteams. Und Damaris, wir, ich gucke mal gerade, ob sie da ist. Nee, ist da ist sie. Super. Also, du bist mir im Traum erschienen. Genau. Und du hast mich nach einem Lied gefragt. Hast du gesagt, wo ist das Lied? Ich habe dir das Lied gegeben. Und ich bin etwas vergesslich und verlege gelegentlich Sachen, vorzugsweise nach Gottesdiensten. Brauche ich manchmal Stunden, um die Sachen, die ich in 5 Minuten verstreut habe, wieder einzusammeln. Ich war sehr schuldbewusst und habe gedacht, oh ja, das Lied, was war das nochmal für ein Lied? Und wir haben dann zusammen nach diesem Liedblatt gesucht und ich sah dann auf so einem Notenpult, das mir abgewandt war im Traum, bin darauf zugegangen, sah da ein Liedblatt und ohne hinzugucken, habe ich dir, Damaris, das hingehalten, habe gesagt, ist es das? Und du sagtest, oh ja, das ist es. Und dann habe ich dieses Notenpult umgedreht und habe einen Blick auf den Text geworfen und in dem Moment habe ich gespürt, wie, ich kann das nicht anders beschreiben, wie Gottes Geist auf mich kam. Ich bin sofort in Tränen ausgebrochen und habe empfunden, schuldig geworden zu sein und genau in dieser Verfassung, in Tränen und im Gebet bin ich aufgewacht und hatte dieses ganz starke Empfinden, dass Gott gesprochen hat. Und was auf diesem Liedblatt stand, erzähle ich euch am Ende dieser Predigt. Jetzt machen wir erstmal weiter mit dem Predigtext, den ich eben schon angefangen habe, aus Matthäus 2, die Verse 12 und 16 bis 18. In einem Traum erhielten sie, also diese Sterndeuter aus dem Osten, daraufhin die Weisung, nicht zu Herodes zurückzukehren. Deshalb reisten sie auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Als Herodes merkte, dass die Sterndeuter ihn getäuscht hatten, war er außer sich vor Zorn. Er schickte seine Leute nach Bethlehem und ließ in den Familien der Stadt und in der ganzen Umgebung alle Söhne im Alter von 2 Jahren und darunter töten. Das entsprach dem Zeitpunkt, den er von den Sterndeutern in Erfahrung gebracht hatte. Damals erfüllte sich, was durch den Propheten Jeremia vorausgesagt war: Ein Geschrei ist in Rama zu hören, lautes Weinen und Klagen. Rahel weint um ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen, denn sie sind nicht mehr da. Lasst uns noch mal beten. Jesus, wir bitten dich, dass du rausreißt aus unseren Herzen, was dein Kommen in unser Leben bedroht. Amen. Ich greife nochmal auf den Gedanken aus der Einleitung. Advent heißt wörtlich Ankunft, der König kommt, Jesus kommt. Ich möchte euch nochmal diese Szene vor Augen malen. Jesus kommt nach Jericho, er zieht nach Jericho ein und da ist dieser Zachäus, der auf dem Baum steht und Jesus kommt auf Zachäus zu und sagt, komm runter, ich will zu dir kommen. Ich lade dich an, das nochmal persönlich zu hören, dich reinzudenken in diese Figur des Zachäus und dir vorzustellen, dass Jesus zu dir sagt, komm runter von deinem Baum. Was ist dieser Baum, von dem wir runterkommen müssen? Ich finde es ganz spannend, dass hier wirklich eine Figur ist, die runterkommen muss, um Gott zu begegnen. In unserer Logik irgendwie Himmel und Erde und so und Gott und Menschen und Erde, wir denken irgendwie immer, wir müssen eine steile Himmelsleiter erklimmen, um zu Gott zu kommen. Und hier haben wir eine konkrete Szene vor Augen, die, in der sich das verdichtet und die das widerspiegelt, was die ganze Weihnachtsbotschaft eigentlich sagt. Gott ist runtergekommen. Und deshalb ist dieser Gedanke, wir müssen irgendwie hochkommen, um eine Begegnung mit Gott zu haben, überholt. Die war nebenbei bemerkt eigentlich schon auch von Anfang an überholt. Ne? Turmbau zu Babel, das war auch so eine Bewegung nach oben. Und Gott hat es vereitelt durch dieses Strafwunder von Sprachenverwirrung. Das steckt sehr tief bis ins Mark, steckt das in uns drin, dieser Gedanke, dieses Gefühl, wir müssen hochkommen. Wir müssen einem Ideal genügen, um Gott begegnen zu können. Aber das Gegenteil ist der Fall und das Gegenteil führt uns diese Begegnung von Jesus und Zachäus vor Augen. Jesus ist unten, Zachäus muss runterkommen. Was ist dieser Baum, der uns manchmal von Jesus trennt und von dem wir runterkommen müssen? Ich denke, dieser Baum kann verschiedene Dinge bedeuten. Und ja, ich hoffe, dass Gott dir in diesen Wochen Anstöße gibt, was bei dir dieser Baum ist, der dich von der Begegnung mit Jesus abhält. Wir haben in dem Abschnitt eben von einer grausamen Kraft gehört, die unerbittlich und brutal versucht, das Kommen Gottes in seinem Sohn zu vereiteln. Herodes, der draufhält und in Bethlehem alle männlichen Kinder in einem bestimmten Alter tötet, um auch diesen neugeborenen König zu erwischen und um das Kommen des neugeborenen Königs zu vereiteln. Diese Kraft ist immer noch aktiv, diese zerstörerische Kraft, und sie versucht immer noch auf brutale Art und Weise das Kommen Gottes in seinem Sohn, in seinem Heiligen Geist durch seine Kirche zu unterbinden. Es ist alles andere als eine harmlose Kraft. Im letzten Buch der Bibel in Offenbarung 12 wird diese Macht symbolisch beschrieben. Ich lese aus Offenbarung 12 die ersten Verse. Nun war am Himmel etwas Außergewöhnliches und Bedeutungsvolles zu sehen. Eine Frau, die mit der Sonne bekleidet war. Unter ihren Füßen war der Mond und auf dem Kopf trug sie eine Krone aus 12 Sternen. Die Frau war schwanger und die Geburt ihres Kindes stand unmittelbar bevor. Die Wehen hatten bereits eingesetzt. Sie schrie und krümmte sich vor Schmerzen. Noch etwas anderes war am Himmel zu sehen, etwas ebenso Bedeutungsvolles. Ein riesiger feuerroter Drache, der 7 Köpfe und 10 Hörner hatte und auf jedem seiner 7 Köpfe eine Krone trug. Mit seinem Schwanz fegte er ein Drittel der Sterne vom Himmel und schleuderte sie auf die Erde. Der Drache stellte sich vor die Frau hin, um das Kind, das sie bekommen würde, sofort nach der Geburt zu verschlingen. Ich lese diesen letzten Satz nochmal. Der Drache stellte sich vor die Frau hin, um das Kind, das sie bekommen würde, sofort nach der Geburt zu verschlingen. Das ist so in Bildersprache, in Symbolsprache, das, was geschichtlich konkret durch Herodes ins Werk gesetzt wurde. Der Versuch, diesen neugeborenen König zu töten. Manche Ausleger meinen, und ich finde das relativ plausibel, dass Johannes in diesem Kapitel in Offenbarung 12 ein Sternbild beschreibt. Und es gibt ein Sternbild einer Frau und es gibt eine Figur einer Schlange, ebenso unterhalb der Frau, die also als würde sie da lauern und sitzen und warten auf das, was da zur Geburt kommt. Es gibt auch eine Hydra rechts. Also ich finde es ganz interessant, ich würde mich da jetzt nicht festlegen, aber es spricht einiges dafür, dass Johannes hier Sternbilder vor Augen hatte. Und es ist ja auch ganz interessant, dass Sterndeuter Signale beobachtet haben, damals und aus dem Osten kamen und wussten, da kommt ein König zur Welt. Ich glaube, dass diese Kraft, die das Wirken Gottes in der Geschichte verhindern will, dass sie wirklich auch durch die ganze Geschichte hindurch aktiv war und sich immer wieder verdichtet hat. Und es ging immer wieder darum, die Geburt von Kindern zu vereiteln, beziehungsweise Kinder umzubringen. 2000 Jahre ungefähr vor der Geburt Christi war dieser Drache, diese Schlange, diese zerstörerische Kraft wirksam im Pharao, der die Ermordung der hebräischen Jungen anordnete. Die Generation des Mose, zu der Mose gehörte, sollte vernichtet werden. Gott hatte etwas vor mit dieser Generation und sie war vom Tod bedroht. Ich glaube, dass wir auch aktuell in so einer Phase sind. Wir haben weltweit im Moment 42 Millionen Schwangerschaftsabbrüche pro Jahr. Ich glaube, dass wir eine Generation sind, die vom Tod bedroht ist. Und ich glaube, es hängt damit zusammen, dass Gott etwas vorhat. Ich glaube, dass derselbe Spirit, derselbe Geist sich verdichtet hat in dem König Saul, als er versuchte, David umzubringen. Es heißt sogar in den Berichten, dass Saul von Zeit zu Zeit von einem bösen Geist in Besitz genommen wurde. Und Saul stellte David nach, versuchte ihn umzubringen. Ich glaube, dass derselbe Geist schon ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte aktiv war, als Kain vor seinem Altar stand und auf den Altar des Abel blickte und von Zorn ergriffen wurde und den Entschluss fasste, seinen Bruder zu töten. Es ist ein zerstörerischer Spirit. Und ich möchte dir die persönliche Frage stellen, über wen bist du verärgert? Gibt es Menschen, über die du dich geärgert hast in der letzten Woche? Wenn du versuchst, runterzukommen, früh morgens oder abends spät, vielleicht stimmen die äußeren Bedingungen, Sofa, Tee, Buch, Decke, Heizung, aber du merkst, du hast Kopfkino, du führst innere Streitgespräche mit jemandem. Kannst Achselzucken und sagen, ist doch harmlos, man kann ja wohl sich mal streiten, man kann ja wohl mal eine Auseinandersetzung führen. Aber ich würde dich gern mal bitten, prüf das, was wirkt da und wie weit geht das? Wie weit geht dein Kopfkino? Wie tief sitzt der Zorn? Ertappst du dich dabei, dass die Kiefer anfangen zu malen? Wir wissen alle, das haben wir aufgesogen, viele von uns schon sozusagen mit der Muttermilch, wenn uns jemand irgendwas Böses antut, dann müssen wir vergeben. Und genau das ist richtig. Die Frage ist nur, wenn du sagst, ja, ich habe das alles vergeben, aber du guckst die Person nicht mal mehr mit deinem Hinterteil an, dann ist da irgendwas falsch. Dann ist das eine vorschnelle Abkürzung. Dann war das nicht wirklich Vergebung. Vergebung hat immer das Ziel von Versöhnung, dass man einander die Hände reicht. Versöhnung ist nicht immer möglich. Aber wenn du merkst, da ist wirklich ein Bruch in Beziehung oder in einer Beziehung. Und wenn du vor allen Dingen merkst, wenn du mal ehrlich in dein Herz reinschaust, da kommt richtig was hoch, du bist in Fahrt, da ballt sich eine Faust, da malen die Kiefer. Dann könnte es sein, dass Jesus sagt, komm runter von deinem Zorn, komm runter von deinem Zorn, von deiner Wut, komm runter von deinem Vorwurf. Ich weiß nicht, vielleicht sind es bei dir nicht bestimmte Personen, vielleicht merkst du insgesamt, ich bin manchmal in so einer Situation, wo ich dann merke, ich überreagiere. Ja, hatte ich vor kurzem in einer Verkehrssituation, ich bitte das mal aufzublenden, das Bild, genau. Also, links, das ist der Haus-Würmanns-Weg, die mehrspurige Straße ist die Iburger Straße. Ne? So rechts, wo die Ampel ist, das ist die, Lutherkirche gegenüber Miquellstraße. So, ich war das gelbe Auto. Und ich habe links abgebogen und das Auto gegenüber wollte rechts abbogen. Alles in Ordnung, aber der Kerl, der hat meine rote Linie da überschritten. Ja? Also der ist einfach so quer auf meine Spur rüber gesegelt und der Gipfel war, der hat auch noch gehupt. Ich war in Fahrt, das kann ich euch sagen. Ich weiß nicht, ob irgendwie solche Szenen vor eurem Auge manchmal auftauchen. Manche merken das nicht so schnell, wo Leute ihre Grenzen überschritten haben. Dann brauchst du manchmal solche Situationen, wo sie merken, oh, da sitzt eigentlich viel Wut, da sitzt viel Zorn in meinem eigenen Herzen. Ich habe euch noch eine Videosequenz mitgebracht. Das sind eigentlich so traurige Szenen einer Ehe, aber oft sind es so diese alltäglichen Verletzungen, die uns spröde machen, dass unser Herz immer härter wird. Fahr mal ab den Streifen. Also mit Untertiteln. Konzentriert euch auf die Untertitel. You were gonna make dinner, I couldn't remember. What? I just wish you'd take. Vielleicht aber
did you say you were gonna make dinner, I couldn't remember. What? I just wish you'd take some initiative and cook your own dinner for once. I've been at work too, you know. And what now I get to come home and pack the dishwasher and then unpack the dishwasher and cook dinner and put the washing on. And you know what? I can't continue to live like this because it's not me.
Hey, relax. It's gonna be all right.
How?
Here, I'll just show you.
Okay, I've been doing this since we moved in.
See this basket thing? I don't know how it happens, if it's the house or what, but any dirty clothes you put in this basket, somehow, the next day, they're just clean, folded, and in a perfect pile in your bed.
You're not serious.
I couldn't believe it at first either, but it just keeps happening. That's why I didn't tell you. I didn't want to jinx it.
You are insane.
Try it. You'll see.
Unless it's only chosen me. See, I don't know.
I can't do this.
No, wait. There's other things too.
Plates, cutlery, pizza boxes, dirty tissues, anything you leave on this coffee table just vanishes overnight. I mean, sometimes I'll see how far I can push this thing and I'll just leave shit everywhere. And then sure enough, the next day, it's all gone. It's just vanished. It's magic. No, she wouldn't have left me. This is what I think happened. I heard her get up in the middle of the night to get a drink or something. She must have fallen onto the magic coffee table and just vanished.
Are you insane?
No, he's not insane. I've got the same coffee table at home.
Ja, vielleicht ging es für den einen oder anderen zu schnell, ne? Also, er lässt sich bedienen, ist untätig, seine Frau hält es ihm vor und er tut dann sehr geheimniskrämerisch und er scheint es wirklich zu glauben und verweist auf einen magischen Wäschekorb und alles Dreckige, was man da rein tut. Über Nacht ist es wie durch Zauberhand gereinigt. Die Frau schüttelt den Kopf und dann wiederholt er dasselbe bei diesem Tisch und er sagt, er kann den zumüllen, wie er will. Über Nacht ist er durch Magie sauber. Die Frau ist natürlich entsetzt und verletzt und verlässt ihn. Dann holt er die Polizei und versucht der Polizei zu erklären, genau, ein männlicher und ein weiblicher Beamter, und versucht der Polizei zu erklären, dass seine Frau wahrscheinlich auf diesen magischen Tisch gefallen ist, der sich über Nacht immer leert, und dass seine Frau wahrscheinlich auf diesem Wege sich dematerialisiert hat. Der weibliche Polizeibeamte, der schnallt es sofort. Sie ist abgehauen. Der männliche Polizeibeamte sagt, Moment, ich habe zu Hause auch so einen Tisch. Ja, wir schmunzeln darüber, aber wir schmunzeln auch deshalb darüber, weil wir diese Situation kennen. Diese kleinen Lieblosigkeiten, die auch hier in unserem Gemeindegebäude vorkommen. Ich habe eine schöne Sammlung, vielleicht führe ich die mal vor mit schöner Untermalung. Ich habe eine schöne Sammlung von Flaschen, also Fotos von Flaschen, die hier im Gemeindegebäude sich so verteilen. Die verschwinden auch immer wieder auf magische Art und Weise, aber immer sonntags nach dem Gottesdienst, irgendwie, wenn ich abends meine Runde mache, dann schieße ich immer Fotos von Flaschen. Und an ganz erstaunlichen Orten finden sich diese Flaschen und auf magische Art und Weise irgendwie verschwinden die auch immer wieder. Ja, das sind so die harmloseren Sachen. Aber wir kennen es. Es steckt uns in den Knochen, diese kleinen Lieblosigkeiten, die uns über die lange Zeit bitter machen. Die Zorn in uns wecken. Ich weiß nicht, was der Baum deines Zorns ist. Ich weiß nicht, um welche Person es geht. Aber ich glaube, Jesus sagt dir, vor deinem Baum, wenn es bei dir Advent werden soll, wenn ich zu dir kommen soll, wenn du mir begegnen willst, wenn du zur Ruhe kommen willst, bitte komm runter von deinem Ärger. Wir hatten ja vor einigen Wochen einen spannenden Referenten da für einen Männertag, Dirk Schröder, und mich hat ein Bericht, eine Szene, die er erzählt hat, aus seiner Familie noch sehr verfolgt und beschäftigt. Er hat erzählt von seinem Sohn, der inzwischen größer ist als er selbst, oder eigentlich schon so, als er 16, 17 war, war er größer als er selbst, und er als Vater hatte einen Konflikt mit seinem Sohn. Es ging irgendwie um diese Kleinigkeiten, Geschirrspülmaschine leeren oder sowas. Und er als Vater hat seinem Sohn eine Ansage gemacht, und sein Sohn ist einen Schritt auf ihn zugekommen, hat zu ihm runtergeguckt und hat gesagt, was willst du? Und er als Vater ist raus, musste sich erstmal Distanz verschaffen und war natürlich in Fahrt und wusste, das hat Konsequenzen. Aber in seinem Zorn hat er sich von Jesus runterholen lassen und hat einfach nur Jesus gefragt, Jesus, was soll ich tun? Wie soll ich hier mit meinem Sohn umgehen? Und er hat es aufgeschrieben in seinem geistlichen Tagesbuch, einen Dialog, und er hat gesagt, nach einer halben Stunde war er vollkommen zur Ruhe gekommen. Und was er uns hier berichtet hat, ist, Jesus hat ihn einfach nur an seine Jugend erinnert und an das, was er selbst sich als Jugendlicher erlaubt hat. Das ist in der Regel, ist das die Art und Weise, wie Jesus uns runterholt von unseren Zornesbäumen. Dass er einfach mal sagt, denk mal drüber nach, was ist in deinem eigenen Herz, was hast du dir selbst zu Schulden kommen lassen? Es mag sein, dass Leute deine roten Linien überschritten haben. Aber Gott sagt dir, Gott sagt uns allen, du hast meine roten Linien hunderte von Malen überschritten und du überschreitest sie immer wieder. Und ich vergebe dir immer wieder. Und wer bist du, dass du sagst, jetzt ist es genug? Und ich lade dich dazu ein, und so wie ich Jesus kenne, wird er es tun. Denk über das nach, was Jesus dir vergeben hat. Und es wird dich runterholen von deinem Groll. Ja. Der Traum, das Ende des Traums, diese Liedzeile, die mich so berührt hat, ich war so gepackt, ich habe das gegoogelt, ich habe diese Textzeile genommen und gedacht, habe ich das gehört irgendwie? Es gibt sie nicht, es war eine englische Zeile, ich weiß noch nicht mal, ob das vernünftiges Englisch ist, aber der Satz, den ich gehört habe, den ich gelesen habe in meinem Traum, war: His mercy shown to us refuses the lines we draw. Auf Deutsch. Das Erbarmen, sein Erbarmen, das er uns gegenüber gezeigt hat, gestattet es nicht, dass wir anderen gegenüber Trennungslinien ziehen. Das ist eigentlich ganz einfach. Es ist das, was das Vaterunser sagt, was wir im Vaterunser bekennen. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Wir beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du weißt, wer unter uns ja, schwer atmet und sagt, ich kann nicht mehr, ich kann es nicht mehr aushalten, ich kann diese Grenzüberschreitung nicht mehr aushalten. Ich kann nicht mehr vergeben, ich habe schon 6-mal, 70-mal vergeben und ich schaffe es einfach nicht, das länger hinzunehmen. Jesus, ich bete so sehr, dass du unsere Herzen weich machst und weich hältst. Herr, und gerade, wir bringen dir auch unsere Unfähigkeit, wenn wir so in Fahrt sind, in Rage sind. Ja, und wir bitten, dass du es bedeckst mit deinem Blut. Wir danken dir, Jesus, dass du ans Kreuz gegangen bist, gestorben bist für unsere Schuld. Und ich bitte dich für mich, für uns alle, dass dein Blut wirksam wird, dass wir runterkommen von unserem Zorn, damit wir dein Kommen in unserem Leben nicht verpassen. Amen. Ich lade euch ein, die Augen zu schließen, still zu werden und drüber nachzudenken, auch den nochmal vielleicht euren Zorn, euren Vorwurf, den ihr mit euch rumtragt, vor Gott auszubreiten. Wir werden eine Minute still. Jesus, du hast das Brot genommen mit deinen Jüngern und hast es gebrochen und hast gesagt, das ist mein Leib. Jesus, du weißt, wo unsere ganze Person manchmal immer härter und spröder wird durch Verletzungen, die uns andere zugefügt haben. Und wo wir auch manchmal das Gefühl haben, ich halte es nicht mehr aus, ich breche gleich auseinander, ich explodiere gleich, wenn mir jetzt jemand dumm kommt. Danke, dass du das weißt und siehst und auch gemeint hast, als du gesagt hast, das ist mein Leib gebrochen für euch. Danke, dass du dich hast treffen lassen von dem gerechten Zorn des Vaters im Himmel über unsere Schuld und auch von unserem völlig verstrahlten, ungerechtfertigten Zorn. Danke, dass du dich hast brechen lassen. Jesus, ich bete, dass du, wenn wir jetzt Abendmahl miteinander feiern, dass du Bitterkeit aus unseren Herzen rausziehst und dass du da neu Liebe reingibst, Herr. Wir brauchen dich so sehr. Und ich bitte dich, hilf uns runterzukommen in der Adventszeit. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns reinigt von aller Schuld und uns unsere Ungerechtigkeit vergibt. Ich spreche euch zu im Namen Jesu. Eure Sünden sind euch vergeben. Wir beten miteinander, wie Jesus uns gelehrt hat. Steht dazu bitte auf.